Audio Now.
Ein Drittel der CO2-Emissionen gehen auf den Bausektor zurück. Gleichwohl ist die Baubranche übrigens in Deutschland stärker als die Automobilindustrie. Es ist die Branche schlechthin. Sie ist nämlich vernetzt mit der Anlagentechnik, mit Chemieindustrie. Sie ist vernetzt auch mit Verkehrssektor, also Stichwort Mobilität, Stadtentwicklung etc. Und ich sage das deshalb, weil über wirklich eine Kreislaufwirtschaft im Bausektor schaffen wir nicht nur Ressourceneffizienz, sondern auch gleichzeitig mehr Klimaschutz. Und da muss auch niemand verzichten auf irgendetwas.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute spreche ich mit Professorin Dr. Lamia Messari-Becker. Sie ist Bauingenieurin. Sie war bis 2020 im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Sie ist seit 2017 im Expertengremium des Bundesbauministeriums. Es nennt sich Zukunft Bau. Und seit 2020 Mitglied im Club of Rome. Das ist natürlich ein Schwergewicht, diese Mitgliedschaft. Ich freue mich total, Frau Messari-Becker, dass Sie heute mit dabei sind. Und ich darf Sie zum Einstieg mal nach Ihrem schönsten Walderlebnis fragen.
Ein Erlebnis, nämlich wie unterschiedlich grün sein kann. Das sagt sich so leicht, aber so viele unterschiedliche grüne Töne und Lichteinfall, das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Und das würde ich jetzt als mein, so der Beginn einer Beziehung, wenn Sie so wollen, zum Wald bezeichnen.
Ja, sehr gut. Und übrigens, in Nordafrika gibt es ja wunderschöne Zedernwälder im Atlasgebirge auch.
Aber da ist dieser regelmäßige Spaziergang oder Wandern oder ewig lange Urlaube in Waldregionen ist da nicht so etabliert, komischerweise. Sag ich heute komischerweise. Damals fand ich das total normal.
Aber heute bringen wir die Kurve ganz anders zum Wald, und zwar indem wir in die Städte gehen. Das ist ja Ihr Spezialgebiet. Also übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur Bau. Da sind Sie natürlich auch eine ausgewiesene Expertin, sondern auch insgesamt zum Thema Städte und Klimawandel. Aber fangen wir mal an mit dem Bau. Also da landen ja Bäume vielfach, nämlich als Bauholz. Und aktuell findet eine Debatte statt, wir müssen mehr mit Holz bauen. Ich weiß, wir kommen auch noch zum Thema Heizen mit Holz oder Heizen überhaupt. Bauen ist ja eine ganz komplexe Sache, betrifft aber jeden und jede. Also mal mindestens in der Mietwohnung oder eben auch im Eigenheim. Aber starten wir vielleicht mal mit dem Thema Bauen. Also wir werden ganz oft damit konfrontiert hier in der Waldakademie. Wir haben hier zwei Gebäude in Holzständerbauweise. Also es ist letztendlich so wie Fachwerkbau. Und da kommen noch ein paar Platten dran und Dämmung und so weiter. Und alles ganz öko, bla bla bla. Und das dritte Gebäude wollen wir jetzt aber aus Stein bauen. Und da hat uns der Architekt ganz entsetzt angeguckt und gesagt, Sie als Öko-Fritze, sage ich jetzt mal, wollen mit Steinen bauen, das geht ja gar nicht. Aber wir sind da mittlerweile ziemlich verunsichert und wissen gar nicht mehr so ganz genau, also Holz, ist das wirklich so gut?
Naja, das ist tatsächlich eine sehr fokussierte oder sehr einseitige Debatte, die derzeit stattfindet. Ich sage immer, jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich hat Holz eine unschlagbar gute Ökobilanz, wenn man das mit anderen Materialien vergleicht. Holz hat auch eine sehr gute Dämmwirkung. Holz ist natürlich auch behaglicher und all das. Da gehört auch ein bisschen Romantik dazu und auch eine gewisse Liebe zur Natur. Das ist auch völlig in Ordnung. Holz hat aber auch seine Nachteile, nämlich im Sommer neigen die Holzhäuser auch etwas wärmer zu werden. Das kennen wir alle, wenn wir unterm Dach mal gewohnt haben. Ich habe es mal getan als Studentin. Und das kann natürlich dazu führen, dass man auf einmal kühlen muss. Und ein Grad Kelvin zu kühlen ist fast vierfach energieaufwendiger als ein Grad Kelvin zu erwärmen. So,
Da muss ich nur
natürlich
ganz
hat
kurz
auch
einhaken.
Stein seine Vor- und Nachteile. Also wir werden gerade.
Frau Missarei Becker, da muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Entschuldigen, dass ich Sie unterbreche, weil das ist ein Ding, das wusste ich noch nicht. Also es ist, aber ich bin ja auch kein Physiker und ich bin auch überhaupt kein Wissenschaftler. Also 1 Grad zu kühlen ist viermal so aufwendig wie
Ist
ein
zu
Grad.
vierfach, genau, so
Wahnsinn.
aufwendig. Also
Wahnsinn, weil
Wahnsinn.
wir, denn im Klimawandel, muss man ganz ehrlich sagen, denken die meisten Menschen ja nicht daran. Es geht um wärmer, nicht um kälter. Also es wird,
Wir werden
ja.
aber, das geht unter tatsächlich, aber durch die Erderwärmung werden wir natürlich gerade in Städten, gerade auch durch Holzbauweise und vieles andere, werden wir mehr kühlen müssen. Und das braucht natürlich auch wieder Energie. Und das geht, also wenn es so weitergehen würde, gibt es Studien dazu, die sagen, da brauchen wir allein die gesamte Menge von Strom von Kohlekraftwerken geht nur in die Kühlung, perspektivisch. Und deshalb ist ja wichtig, auch alle Materialien, die es gibt, eben zu kombinieren. Insofern kann ich Ihnen eigentlich nur zustimmen. Mal mit Holz, mal mit Stein. Übrigens bin ich auch keine, die Stahlbeton bächt oder Bächen betreibt. Wir werden auch dieses Material Beton weiter brauchen. Denken Sie nur an Staudämme, denken Sie nur an Brückenbau, denken Sie an Hochhäuser. Da gibt es einfach auch Vorteile. Natürlich hat Beton eine schlechte Ökobilanz, gerade aufgrund der Zementherstellung, aber das wird auch in der Zukunft besser werden. Insofern, diese Vielfalt der Materialien, die bietet uns, ist eigentlich eine Stärke. Wenn man genau hinguckt, sie bietet uns dann die Möglichkeit an, für die jeweilige Aufgabe, für die jeweilige Situation das richtige Material zu wählen. Insofern, ja, Vielfalt ist da auf jeden Fall angebracht.
Ja, und Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Sie machen kein Stahl-Bashing, kein Beton-Bashing. Letztendlich ist es ja alles eine Frage der Menge. Und auch da sitzt jetzt gerade eine Diskussion ein, was die Grünen ja vor der Wahl, Anton Hofreiter war es, glaube ich, angestoßen hat. Können wir uns in Zukunft überhaupt noch Einfamilienhäuser leisten? Das ist ja so ein bisschen wie das Tempolimit, aber in groß. Also der
Ja,
Angriff
ja.
auf das eigene Häuschen. Und ich bekenne mich schuldig, wir wohnen in einem alten Forsthaus. Gut, das war zwar schon gebaut, aber egal, wir wohnen in einem eigenen Haus mit Garten. Das ist ja so der grundsätzliche Traum. Ist das in Zukunft überhaupt noch machbar?
Also dazu sage ich auch, dass man dafür kein schlechtes Gewissen haben braucht, bitte. Also, ein Familienhaus mit Garten ist der Traum vieler und ich finde daran auch immer noch nichts falsch, ehrlich gesagt. Die Diagnose, nicht nur der Grünen, sondern auch viele anderen, auch bei uns in der Branche, in der Baubranche, die Diagnose, dass wir viel zu viel Fläche verbrauchen, die ist richtig. Bauen steht für 70% der Flächenversiegelung weltweit und Sie kennen das, die Urbanisierung nimmt zu, immer mehr Menschen wollen in immer mehr größer werdenden Metropolen leben und daher zu sagen, wir müssen irgendwie vom Flächenverbrauch runterkommen, ist erstmal richtig. Nur wundere ich mich immer über die Lösungen, die dann propagiert werden. Die haben dann natürlich mit Verzicht, mit Verbot, auch mit ein bisschen schlechtes Gewissenmacherei. Nein, wir müssen eins verinnerlichen. Ich glaube, dass die Zukunft des Bauens im Bestand liegt. Wir müssen viel mehr im Bestand entwickeln und schauen, dass wir eine Umbaukultur bekommen, dass wir ein Umbaurecht und nicht nur ein Baurecht bekommen. Wir müssen in den Städten vielleicht da und hier nachverdichten, da und hier aufstocken. Wir müssen auch von dem Wohnflächenbedarf pro Person vielleicht auch mal runterkommen, statistisch betrachtet, so dass am Ende, das ist meine Überzeugung, niemand verzichten muss, aber im Grunde genommen wir flächeneffizienter bauen müssen. Ich sage auch immer, Leerstand ist eigentlich Leergut. Warum ist ein Bestandsgebäude so schwierig zu entwickeln? Warum ist das nicht so attraktiv für viele Menschen? Das liegt auch teilweise an unserer Bürokratie, an sehr vielen Standards, die wir immer vorgeben. Und glauben Sie mir, ich habe viele Mehrfamilienhäuser geplant. Die waren weniger nachhaltig als einzelne Einfamilienhäuser. Und gleichzeitig muss man sagen, eine Ansammlung von nachhaltig geplanten Gebäuden hat noch nie ein nachhaltiges Quartier ausgemacht. Insofern, es kommt tatsächlich auf die Mischung an. Und zu priorisieren, dass jetzt Städte wie Hamburg, wie Frankfurt, wie München, wie Berlin sagen, wir müssen mehr im Wohnungsbau, im mehrgeschossigen Wohnungsbau investieren, das finde ich völlig okay. Das machen Kommunen übrigens seit Ewigkeiten, das regeln sie auch in den Bebauungsplänen, wo was wie gebaut werden darf, also welche Geschosszahl und so weiter. Das wird auch so bleiben, das wird vielleicht auch in der Zukunft stärker werden, also diese Priorisierung auf Wohnungsbau. Und trotzdem, Ich weigere mich einfach, die Lebensweise von Menschen, die sich für ein Einfamilienhaus entschieden haben, zu stigmatisieren oder schlecht zu reden. Das ist in Ordnung.
Ja, das finde ich auch wichtig, wenn es nicht zu dogmatisch wird. Auf der anderen Seite, der Klimawandel ist so gesehen relativ dogmatisch. Der kommt halt einfach, oder solange wir so weitermachen, einfach kommt er ja nicht. Die Frage, die sich im Zusammenhang mit Holzbauen auch stellt, egal, ob man jetzt nur den Dachstuhl und die Böden, es wird ja doch sehr viel Holz auch so eingesetzt, selbst wenn man massiv baut. Die Frage, die sich stellt, wo kommt das ganze Material her? Also beim Holz wissen wir das, dass Deutschland in eine riesige Holzlücke reinläuft, weil eben diese ganzen Plantagen jetzt absterben und auch davor ja schon Bauholz importiert werden musste. Aber dann bei Beton habe ich mal gehört, Sand wird knapp. Also wie sehen denn da die Prognosen aus? Gibt es da irgendwie so eine Art, wie man früher gesagt hatte, Peak Oil? Gut, der ist jetzt ja nicht ganz so eingetreten, wie man es prognostiziert hat. Aber gibt es da so eine Art Peak Sand, Peak Holz, Peak Stahl?
Also gerade im Holzbau warne ich immer davor, zu glauben, dass das die Lösung sei, weil das würde ja bedeuten, Sie sagen es zu Recht, wir laufen in eine Lücke rein, wir müssten massiv abholzen oder massiv aufforsten, also irgendwo müssen ja die Kapazitäten herkommen. Der Punkt ist ja auch, wenn ich Holzbau sage in Deutschland, sage ich hier nicht hundertprozentig Holzbau, sondern da sind maximal 30% Holz. Die meisten hören nur Holz und sind schon glücklich. Aber im Prinzip sind das die sogenannte Ständerbauweise. Das ist eine Stütze. Die nächste Stütze ist im Raster von 62,5 cm. Und dazwischen ist Dämmung, ist OSB, ist Rigips und so weiter und so fort. Das heißt, wir bauen ja nicht Holzbau, wie die alten Schweizer und alten Österreicher gebaut haben. Da sehen Sie, früher hat man eine Wand tatsächlich mit Baumstämmen. Da sehen Sie den Baumstamm tatsächlich, den Querschnitt. Aufeinander gestapelt. Das wäre ein irrsinniger Holzverbrauch. Das können wir uns nicht leisten. Das wird auch nicht so kommen. Das wäre auch eine andere schlechte Entwicklung, eine andere Fehlentwicklung neben dem Klimawandel, Stichwort Biodiversität oder Naturschutz und Waldschutz. Das ist ganz wichtig zu verinnerlichen. Wenn wir Holzbau in Deutschland sagen, dann sprechen wir von 20-30% Holz. Der Rest sind andere Materialien, die sind in der Ökobilanz auch nicht unbedingt besser. Ganz im Gegenteil. So, wir haben gerade im Bereich Beton zwei Probleme. Kies und Sand. Knappheit. Und wenn Sie, ich komme ja aus einem internationalen Kontext eher und habe in vielen Ländern geplant und gebaut. Wir wachsen statistisch jede Sekunde um 2,5, 2,6 Menschen weltweit. Und wenn Sie wissen, dass 40% der Bevölkerung in Afrika immer noch keinen Zugang zu Strom, zur Bildung, zur Versorgung, zu sauberem Trinkwasser, bezahlbarer Energie, dann ist die schlechte Nachricht, der Ressourcenverbrauch wird massiv zunehmen. Ob wir wollen oder nicht, weil andere Länder genauso Standards haben wollen. Da geht es auch um Bedürfnisse, da geht es jetzt nicht unbedingt nur um Wohlstand, da geht es auch wirklich um grundlegende Bedürfnisse. Das heißt, unsere einzige Chance ist tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, die zwei Dinge beinhaltet oder verinnerlicht. Weniger ist mehr, das heißt Material sparsam zu bauen. Und immer wieder, sprich immer wieder die Bauteile, die Bauprodukte in den Kreislauf zu geben. Das ist die Chance, damit wir weiterhin Rohstoffe verwenden können, aber mit möglichst wenig für viele Menschen ein Dach über dem Kopf anzubieten oder eben zu bauen. Insofern haben Sie recht, Sand und Kies wird knapp. Wir laufen jetzt schon in die Knappheit hinein, wenn man bedenkt, dass China in den letzten 10 Jahren so viel Zement verbaut hat wie ganz USA in ganzen Jahrhundert, dann wird einem klar, auf welche Probleme wir zulaufen. Das hat übrigens der Klopper von 50 Jahren zurück schon prophezeit und propagiert, dass wir da was ändern müssen. Wir sind heute ehrlich gesagt nicht viel weiter, was ich bedauere.
Ja, nee, also ich erinnere mich natürlich an den Bericht des Club of Rome an Jimmy Carter. Das haben wir damals in der Schule schon diskutiert und das ist jetzt auch bei mir schon ein paar Jahre her. Ich bin ja immerhin jetzt 57. Und wenn man schaut, damals haben wir gedacht, im Jahr 2000 ist eigentlich alles rum, wenn wir so weitermachen wie damals. Und jetzt sind wir im Jahr 2022 und sind auf einem viel höheren Verbrauchsniveau unterwegs und mit sehr viel mehr Menschen, als wir es damals für möglich gehalten haben. Also ja, mir wird dann schon auch ein bisschen Angst und Bange. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wo liegen Lösungen? Also das eine ist, finde ich sehr sympathisch, Bestandssanierung oder eben auch da Ausweitung, Aufstockung, wie auch immer, dass man auch nicht mehr Fläche verbraucht und auch die alten Wände zumindest, selbst wenn man sie dämmt, noch verwenden kann. Kommen wir aber zum anderen Thema, wo Wald, Schrägstrich Holz, auch eine riesen Rolle spielt in Deutschland. Das ist das Heizen. Wir verbrauchen in Deutschland 60 Millionen Kubikmeter für Verbrennung. Und das entspricht übrigens dem gesamten durchschnittlichen Jahreseinschlag in Deutschland. Der Rest wird dann eben importiert, recycelt, wie auch immer, kommt aus anderen Quellen. Also wir brauchen insgesamt 120 Millionen Kubikmeter, zum Bauen zum Beispiel auch. Aber 60 Millionen alleine werden direkt verbrannt. Und zwar zunehmend in Einzelfeuerungen, weil Pelletheizung ja entgegen dem, ja, man kann schon fast sagen, Konsens der Wissenschaft immer noch als CO2-neutral gehandelt werden. Und dann stehen die Leute oft da und sagen, was mache ich denn jetzt? Und mir persönlich, bin ja kein Energieberater, fällt immer nur die Wärmepumpe ein. Ist das State of the Art oder gibt es da noch irgendwas anderes?
Zwei Sachen dazu. Ich bin kein Fan davon, Holz anzubauen, um es zu verfeuern und auch Holz einzubauen, um daraus nachher Öl zu machen. Solche Ansätze sind zu kurz gedacht, meines Erachtens. Was die Heizung angeht oder was die Lösungen, die jetzt propagiert werden, also wenn man nur jetzt mal die Wärmepumpe nimmt, die Wärmepumpe ist erstmal eine geniale Erfindung. Das ist ein Gerät, dem ich 1 Kilowattstunde gebe und er gibt mir 3, 4, sogar bis 5 zurück. Und sie funktioniert dann super gut, wenn der Energiebedarf, also der Heizungsbedarf eines Gebäudes niedrig ist, weil dann kommt sie mit dieser Leistung, die sie bringt, klar. Wo sie nicht klarkommt, beziehungsweise wo die Probleme anfangen, ist der Bestand. Nämlich wenn ein Haus nicht saniert ist, also nicht gedämmt ist, Altbau ist etc., dann haben wir einfach einen sehr hohen Heizbedarf, dass die Wärmepumpe das alleine nicht mehr schafft. Und es gibt dann bestimmte Tage, wo sie dann Strom zieht, wo sie praktisch dann zu einer Stromheizung wird. Hätten wir jetzt genügend Ökostrom, Punkt 1. Punkt 2, wäre auch unser Strom nicht so teuer, also nicht auf Platz 3 weltweit, wäre das ja alles kein Problem, würde ich mitgehen. Aber das Problem ist, das ist eben nicht der Fall. Wir haben weder genügend Ökostrom, noch wären die Preise so, dass man sagen kann, das ist jetzt die Lösung für alle. Und das haben ja immer Monotechnologien an sich. Wenn sie nur eine Lösung propagieren, und das tut ja die Bundesregierung so ein bisschen jetzt, oder eine Szene, die sehr stark auf die Elektrifizierung der gesamten Gesellschaft setzt, propagiert natürlich nur die Wärmepumpe. Mein Weg ist da auch wieder wie Holzbau- und Betondiskussion die Vielfalt. Wir können im Gebäude nicht nur Abwasserwärme zurückgewinnen, also jeder wäscht sich, duscht, diese Ressource, diese wertvolle Ressource Wärme wird im Moment in die Kanalisation gespült, was eigentlich nicht sein kann, sein darf. Wir können das zurückgewinnen. Da gibt es Häuser, die schaffen schon 20% ihres Heizbedarfs allein durch diese Abwasserwärme-Rückgewinnung. Es gibt Geothermie, was in Deutschland wirklich sehr, sehr vernachlässigt wurde, jahrelang. Also wir haben ja keine Wärmewende in dem Sinne. Und es gibt Technologien, die Wärme und Strom produzieren, also beispielsweise Blockheizkraftwerke. Es gibt kleine, es gab früher mal kleine Dachse, so ganz kleine Blockheizkraftwerke für Einfamilienhäuser, für Zweifamilienhäuser. Was ich auch nicht ausschließe, ist, wenn wir es durch ein Wunder so viel Wasserstoff schaffen, so viel Wasserstoff produzieren können oder importieren können, dann werden auch einige Häuser eine Heizung haben, die von Gas auf Wasserstoff umsteigt. Auch das schließe ich nicht aus. Insofern in der Vielfalt liegt die Stärke. Und ansonsten sehe ich das, ich sehe ja schon mal eins kommen. Also wenn wir allein jetzt in dieser Situation mit Erdgasknappheit, die jetzt vielleicht durch ein Embargo kommen könnte, von welcher Seite auch immer, dann werden wir natürlich in die Situation kommen, dass Menschen einen Heizlüfter irgendwo kaufen und in die Steckdose stecken. Dann steigt natürlich der Strombedarf. Dann wollen manche Kohlekraftwerke verlängern, die anderen Atomkraftwerke. Also wir können nicht so tun, als wir können ja nicht die Realität irgendwie ausblenden. Irgendwie sind wir im Ausbau erneuerbarer Energien sehr langsam. Und irgendwie ist auch die Energiewende zu stark auf Wind und Photovoltaik fokussiert, was keine Lösung wirklich langfristig darstellt. Wir müssen tatsächlich hier korrigieren und, wenn Sie so wollen, etwas diversifizieren, brauchen einfach weitere Energieträger und auch andere Technologien. Und klar, um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, die Wärmepumpe Und die gibt es ja auch auf Basis Grundwasser, auf Basis Erdwärme. Die wird natürlich einen Beitrag leisten. Gerade da, wo die Gebäude saniert werden oder saniert sind, wird sie einen Beitrag leisten. Aber der wird nicht bei 60 oder 70% liegen. Wir haben übrigens eine Zahl, die immer wieder Leute erschreckt. Im Gebäudebestand haben wir im Moment 2,6% Wärmepumpe. Und wir reden, 2030 wollen wir so und so viel CO2, 2050 oder 2045 sogar klimaneutral im Gebäudesektor. Und das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema, dass wir nicht mehr nur Einzelgebäude betrachten sollten, sondern vielleicht auch unser Blickfeld erweitern um das Thema Quartiere. Da sind wir ja dann in der Stadtentwicklung und Stadtplanung. Das wäre vielleicht auch eine Perspektive, die helfen könnte.
Ja, okay. Also wir haben das nur nebenbei natürlich, also Waldakademie, das sind zwei Neubauten. Die sind natürlich auf dem neuesten Energiestandard. Die laufen mit Wärmepumpen. Da sind wir sehr zufrieden. Übrigens auch natürlich mit einer eigenen großen Solaranlage, mit Batteriespeicher. Und aber selbst da reicht es natürlich nicht an jedem Tag im Jahr, ist auch klar. Also wenn es sehr lange bewölkt ist im Winter, dann müssen wir auch Strom aus dem Netz ziehen. Aber ich komme nochmal zu einem ganz anderen Thema, was aber natürlich eine Rolle spielt beim Heizen und beim Kühlen. Das sind Bäume in Straßenzügen. Wird meines Erachtens, aber auch da bin ich Laie, viel zu wenig beachtet. Es gibt so schöne Thermobilder. Ich glaube, Greenpeace hat das mal vor 2 Jahren gemacht in den heißen Sommern, dass das teilweise bis zu 20 Grad Oberflächentemperaturen Unterschiede sind zwischen kleinen Stadtparks oder bewaldeten, sag ich mal, Straßenzügen und Straßenzügen, die in der prallen Sonne liegen. Ist das auch nicht eine Riesenenergiequelle oder ein Einsparpotenzial, indem man stärker auf ältere Bäume setzt? Also es werden ja immer noch Bäume gefällt für Straßenverbreiterung und dann sagt man, ja, wir pflanzen einfach ein paar junge nach, dann geht das schon. Müsste man nicht viel stärker schauen, dass man die alten Bäume einfach alleine, es gibt ja ganz viele Gründe, um die zu erhalten, aber allein deswegen schon besser schützt?
Unbedingt. Da sprechen Sie aber auch ein größeres Problem an, nämlich die Klimaanpassung und die Stadtklimatologie. Wir haben verlernt, naturorientiert zu bauen. Das ist eigentlich der Punkt. Unsere Städte sind zu stark versiegelt. Teilweise sind Lüftungs- und Kühlungsschneisen zugebaut. Und wenn man alleine diese zwei Elemente, Lüftung, Kühlung, natürlich nutzen, Farben entsprechend einsetzen, grün, und zwar jetzt nicht, ist aber nicht diese Gründächer, die, ich nenne sie manchmal nicht böse, aber etwas mit etwas Humor bespickt, die Petersiliendächer. Die sind zwar schön und die bringen auch ein bisschen was, aber die sind nicht sehr stark klimaaktiv. Was sind Bäume.
Muss ich ganz kurz einhaken. Petersiliendächer wären was? Also da wächst ja keine Petersilie, sind das diese
Trockenpflanzen da? Wenn man so ein Kräuterdach hat oder ein Kräuterbalkon, ist okay, aber die Gründächer, also die jetzt auch zunehmend realisiert werden, die bringen ein bisschen was, aber es ist nicht, man kann nicht Bäume damit ersetzen. Das will ich damit sagen. Ja. Wir müssen in der Stadtplanung, in der Stadtentwicklung stärker auf Grünflächen, auch Blauräume, also Wasser als Planungselement setzen. Denken Sie an die maurische Architektur in Andalusien. Das waren also auch ohne Klimawandel hatten sie ihre 40 Grad Celsius im Sommer. Und trotzdem waren das Städte und Gebäude, die sehr angenehm sind, die nach innen gerichtet sind. Die haben mehr Schallschutz, mehr Schatten, haben Grün genutzt als Planungselement. Nicht einfach als Deko, da machen wir irgendwo einen Baum hin oder nicht schon gut, sondern es ist ein Planungselement gewesen. Diese Höfe, die Grünen, die mit Wasserbrunnen und so weiter und so fort. Auch das kann man wieder einführen. Ich glaube, wir stehen sowieso vor einem ökologischen oder sozial-ökologischen Stadtumbau. Das muss natürlich entsprechend flankiert werden, gesetzlich und fördertechnisch. Und das ist eine Riesenchance, auch ein Teil des Klimawandels, der ohnehin nicht mehr komplett zu verhindern ist, erträglicher zu machen für die Menschen. Wir haben in den letzten Jahren vielleicht zu sehr auf Klimaschutz und Klimawandel oder Maßnahmen gegen Klimawandel nur aus der Sicht der Energielösung, aber haben die Klimaanpassung vernachlässigt. Was ich aber mit Klimaanpassung meine, ist doch nicht, dass wir das Klima anpassen. Das können wir nicht. Sondern, dass wir uns an das Klima anpassen. Und Klimaschutz hat immer eine Bremsspur. Das heißt, ich habe eine Maßnahme und die wirkt in 10, 15 Jahren. Mit Klimaanpassung kann ich heute und hier Menschen und Existenzen schützen. Und da geht es natürlich um Grün und Wasser. Da geht es aber auch um eine andere Art zu bauen, eine andere Art Städte zu entwickeln. Es geht auch um Infrastruktur, dass wenn solche Starkereignisse sind, Wetterextreme, ob mit oder Klimawandel, völlig egal, aber dass wir am Boden sozusagen gut reagieren können, indem wir unsere Infrastruktur so aufgebaut haben. Kanalisation, aber auch die sogenannten Schwammstädte, Städte, die möglichst viel Wasser aufnehmen, da wo es anfällt. Das wirkt natürlich auch gegen Hitze. Das ist ja das Schöne. Das wirkt sowohl gegen Hitze als auch eben für das Stadtklima und auch für Gesundheit und alles andere.
Also es klingt sehr gut, auch die Beschreibung der maurischen Architektur im Süden Spaniens. Also wer mal da war, der findet es im wahrsten Sinne des Wortes cool, nämlich kühl, diese Innenhöfe. Also ich finde die Idee einfach toll. Da weiß man sofort, ja, das ist Lebensqualität. Und Sie haben vollkommen recht, die Innenstädte sind ja jetzt im Sommer schon zu heiß. Also wenn es noch wärmer wird, das brauchen wir eigentlich gar nicht abwarten. Man könnte es jetzt schon deutlich lindern. Da tauchen immer wieder dann die Fragestellung auf, also nur mal angenommen, man würde jetzt mit Bäumen arbeiten wollen. Bäume sind ja nicht völlig unproblematisch in Bezug auf die Wurzeln. Wie gehe ich denn mit dem Thema Wurzeln und Mauern zum Beispiel um? Also ich pflanze mir jetzt, sagen wir mal, ich mache jetzt einen Innenhof, einfach so reingesponnen und setze mir da jetzt einen Baum rein. Gibt es da irgendwelche Mindestabstände oder gibt es da irgendwelche Absperrmaßnahmen oder muss man sich einfach Sorgen machen um das Mauerwerk, wo die Wurzeln dann reinwachsen und vielleicht auch irgendwas kaputt machen?
Naja, man muss sicherlich darauf achten, dass passende Bäume zum Einsatz kommen. Das ist sicherlich immer auch sinnvoll. Aber dass da so eine große Gefahr davon ausgeht, das glaube ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Wir bauen heute Hochhäuser, die haben Bohrpfeiler als Fundamente, die gehen hunderte von Meter runter. Also, ich glaube, um es abzukürzen, ich glaube nicht, dass das Problem unlösbar ist.
Genau, also das ist mit den Bäumen, also ich bin ja ein absoluter Fan von Bäumen und wir haben auch rund um unser Forsthaus Bäume, also ich persönlich mache mir da keine Sorgen. Ich höre es halt immer wieder. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass bei älteren Häusern die Keller oft nicht richtig abgedichtet sind und dann Wurzeln da einwurzeln, die brauchen ja Sauerstoff. Und wenn ein Haus vernünftig abgedichtet ist, das macht man ja schon alleine wegen der Feuchtigkeit, kenne ich jetzt zumindest keine Problemfälle, wo Wurzeln größere Schäden gemacht haben. Die wachsen vielleicht eher mal in irgendwelche Abwasserleitungen rein, wenn die Dichtungen nicht ganz sauber sind. Übrigens auch nicht, um Wasser zu holen, sondern Luft, ne? Also die Bäume ersticken ja teilweise in den Städten durch diese verdichteten Böden.
Ja, also, und das ist ein schönes Beispiel. Es gibt ja im Kellerbau, jetzt im Neubau, machen wir ja nicht mehr irgendwie einfach herkömmlich, sondern sehr oft kommt die sogenannte weiße Wanne zum Einsatz. Die weiße Wanne, der Begriff soll eigentlich suggerieren, dass es sehr dicht ist, wasserdicht ist. Und das ist es auch. Das sind Wände also im Kellergeschoss aus Stahlbeton, was aber eine sehr, sehr, sehr hohe Wasserundurchlässigkeit aufweist. Und insofern, das ist ein Beispiel, wo man sagen kann, durch Beton im Keller werden Bäume außerhalb möglich. Also das ist ein Beispiel, wo man auch sehen kann, dass jedes Material seine Vor- und Nachteile hat und man muss es eben entsprechend einsetzen. Aber wir werden heute nicht auf die Idee kommen, Keller einfach nur aus Stein zu bauen. Das ist zunehmend nicht mehr Standard. Wir werden auch nicht auf die Idee kommen, Kellergeschosse aus Holz zu bauen oder Talsperren aus Holz zu bauen. Was ist von den Wikingern übrig geblieben? Nicht viel, ehrlich gesagt, weil sie auch sehr viel mit Holz gebaut haben. Also nichts gegen Holz jetzt allgemein, aber ich will nur betonen, es gibt eben unterschiedliche Materialien, die haben unterschiedliche Vor- und Nachteile und die muss man entsprechend kombinieren und einsetzen.
Ja, also in dem Fall ist Beton also baumfreundlich. Finde ich auch sehr schön. Also wir haben das nebenbei in unserem Forsthaus auch noch so einen alten Bruchsteinkeller. Das war damals gut, weil man da sehr schön Kartoffeln lagern konnte. Heute ist es blöd, weil es ist halt feucht. Also diese Keller halten einfach nicht dicht. Also so schön das historisch ist, so blöd ist es heutzutage, weil man da nichts aufheben kann, ohne dass es schimmelt. Also, aber ein schönes Beispiel, wie sich Baustoffe ergänzen können. Und
Und fällt mir jetzt gerade ein, eigentlich, wir sprachen vorhin über Rohstoffknappheit. Es gibt so viele Beispiele, die die Natur uns liefert. die Natur, und zwar jetzt nicht nur das Grün, also Bäume und Wald, sondern eigentlich auch Menschen und Tiere, wenn man, also jetzt nicht erschrecken, wenn man durch einen Knochen schaut, also einen Querschnitt durch einen Knochen schneidet, dann sieht man, dass der Knochen nicht die gleiche Rohdichte überall hat. Die Material konzentriert sich an den Wänden eines Knochens und sie konzentriert sich dann wieder an den Gelenken, da, wo ich wirklich diese Kraft brauche. Ich stelle jetzt einfach die Frage, müssen wir in der Zukunft alle Stahlbetonwänden mit der gleichen Rohdichte bauen? Warum können wir dort nicht auch die Kraft dort konzentrieren, wo man sie braucht? Also eine Art Bionik oder von der Natur inspiriertes Bauen, was indirekt natürlich zu Materialeinsparung führt. Also da ist zum Beispiel Forschung extrem wichtig. Da haben wir jetzt die ersten Projekte, wo man von so einer Art der, ja, nennen das Gradientenbeton oder ja, Knochenprinzip spricht. Das ist eine Lösung, die man eigentlich nur von der Natur abgucken konnte.
Ja, das finde ich auch nochmal einen sehr schönen Hinweis. Es geht eben nicht um entweder oder, um schwarz oder weiß, sondern insgesamt schon um ein Reduzieren. Und wenn man es intelligent macht, würde das noch nicht mal bedeuten, dass man die Gebäude reduzieren müsste, sondern das Material. Darum geht es ja letztendlich.
Genau, also mit wenig Material für möglichst viele Menschen gut zu bauen.
In dem Zusammenhang habe ich mal eine Frage, die ich mir wirklich laufend stelle. Vielleicht machen das auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, Materialrecycling spielt eine große Rolle. Also dass man immer über die Lebenszeit der Gebäude hinausdenkt, dass es irgendwann wieder abgerissen wird. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Jedes Gebäude muss irgendwann, von ganz wenigen historischen Ausnahmen abgesehen, verschwindet wieder. Bei Holz habe ich jetzt keine Probleme, wie man das recycelt. Im Zweifelsfall dient es immer noch als Heizmaterial, aber im besten Fall wird es natürlich wiederverwendet. Aber wie sieht denn das mit Beton aus? Ich habe mal gehört, Beton recyceln gibt es auch. Also da habe ich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, weil dazu wird Kalk gebrannt, dazu wird Sand gebraucht. Und wenn ich Beton klein raspel, habe ich immer noch nur klein geraspelten Beton. Wie kann man...
Also ja, Recyclingbeton ist ein Riesenthema, was eigentlich schon längst erforscht ist. Seit über 15 Jahren haben wir eigentlich Richtlinien, die klar belegen, dass ein recycelter Beton genauso die gleichen technischen Eigenschaften hat wie ein Normalbeton oder ein Neubeton. Aber es war lange ein angstbesetztes Thema in Deutschland. Viele Menschen hatten früher Angst, dass dieser recycelte Beton vielleicht aus irgendwelchen Atomkraftwerken stammt. Das ist die Geschichte. Das hat dazu geführt, dass Recyclingbeton sehr lange nicht wirklich beachtet wurde. Was man aber heute schon macht und auch zunehmend Einsatz findet, ist, dass man den Zuschlag reduziert, also den Zuschlag recycelt. In einem neuen Sand-Kies-Wasser-Gemisch gibt man noch einen Teil alter Zuschlag mit dazu. Und das scheint, das funktioniert recht gut. Diese Grundprinzipien wurden von den Schweizer Kollegen, österreichischen Kollegen übernommen, während wir in Deutschland unsere eigenen Richtlinien dann eben nicht wirklich eingesetzt haben. Das sind ein paar Pilotprojekte. Das letzte Haus zum Beispiel von 100 Wasser steht in Darmstadt, ist mit einem recyceltem Zuschlag gebaut und es funktioniert wunderbar. Es gibt auch keinerlei Beeinträchtigungen hinsichtlich Tragfähigkeit oder Optik oder Rissbildung, überhaupt nicht. Ich glaube, dass auch die Betonindustrie hier auch erfinderisch werden sollte. Ich habe mal lange recherchiert, warum eigentlich so eine Methode in Deutschland nicht in die Breite kommt. Wenn die Kieswerke, die also Kies liefern, Steine liefern, den Zement- und Betonherstellern gehören, dann gibt es offenbar keine Motivation, das sparsam einzusetzen. Da könnte man ja auch ansetzen. Aber ich halte auch die Betonindustrie für einen Teil der Lösung. Die müssen sich auch bewegen, das tun die auch inzwischen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich meine Rolle als Wissenschaftlerin auch darin, nämlich auf die vielen Entwicklungen hinzuweisen. Und deshalb, also das ist ein Bereich, der sicherlich in der Zukunft stärker kommen muss. Also stärker sowohl regular, also gesetzlich, als auch in der Förderung. Wir haben übrigens in den mineralischen Baustoffen lediglich 12,5% Recyclingquote. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. So kann es nicht bleiben.
Das ist aber noch ein schöner Hinweis, weil wir gerade für die Waldakademie, ja, unsere Aufgaben wachsen, das dritte Gebäude planen. Das wird nochmal die Bauleute darauf hinweisen, auch die Architekten nochmal, dass wir für dort, wo es erforderlich ist, eben recycelten Beton einsetzen. Das ist wirklich nochmal ein schöner Hinweis. Da werde ich gleich nochmal nach unserem Gespräch nochmal
Wunderbar, haben wir
anrufen.
ein nächstes, ein
Ja.
weiteres Pilotprojekt. Genau.
Ja.
Aber es muss in die Breite kommen. Das ist
Ja,
nämlich der
genau.
Punkt, ja.
Dafür sorgen wir dann vielleicht mit dem Podcast. Also schon mal bei uns. Eine letzte Frage habe ich noch, dass man nur so eine Größenvorstellung hat. Können Sie sagen, so ganz grob, was für ein Anteil am CO2-Ausstoß der Bausektor hat, dass man mal so eine Größenordnung hat, wie wichtig das Thema eigentlich ist?
Ja, also für mich mit der wichtigsten Sektoren überhaupt 30%, knapp 30%, also ein Drittel der CO2-Emissionen gehen auf den Bausektor zurück. 40% Energieverbrauch geht auf den Gebäude, das ist dann der Betrieb, ne, also der energetische
Ja,
Teil.
ja.
50% Ressourcenverbrauch geht auf die Bauwirtschaft weltweit, ich spreche jetzt von weltweit. Mehr als 60% Abfallaufkommen geht auf das Bauen zurück. Und mehr als 70% Flächenversiegelung geht auf das Bauen zurück. Gleichwohl ist die Baubranche übrigens in Deutschland stärker als die Automobilindustrie. Das wissen die Leute oft nicht. Es ist die Baubranche schlechthin oder es ist die Branche schlechthin. Sie ist nämlich vernetzt mit der Anlagentechnik, mit Chemieindustrie. Sie ist vernetzt auch mit Verkehrssektor, also Stichwort Mobilität, Stadtentwicklung etc. Sie macht insgesamt weltweit mehr als 10% BIP aus. Da muss man lange suchen, eine Industrie, die das auf einen Schlag ausmacht. In Deutschland über 20% der sozialpflichtig Versicherten, Beschäftigten sind auch im Bau unterwegs. Insofern, es ist eine Riesenbranche und ich sage das deshalb, ich betone das deshalb, weil über die Kreislaufwirtschaft, über wirklich eine Kreislaufwirtschaft im Bausektor, schaffen wir nicht nur Ressourceneffizienz, sondern auch gleichzeitig mehr Klimaschutz. Und da muss auch niemand verzichten auf irgendetwas. Das ist reine technologische Herangehensweise. Gleichzeitig muss ich sagen, im Bausektor, um wirklich klimaneutral langfristig zu werden, brauchen wir auch soziale Innovationen. Also man soll nicht glauben, nur bloß, weil man jetzt eine technische Lösung hat, dass sie dann auch in die Breite kommt oder dass sie funktioniert. Wir brauchen soziale Innovationen dahingehend, dass wir weniger nur auf Einzelgebäude schauen, sondern auf Quartiersebene zu schauen, wie kann man eigentlich die Quartiere zu einer Keimzelle urbanen Wandels werden lassen? Wie kann man dort Projekte gemeinsam realisieren für zum Beispiel gemeinsames Sanieren? Wir nennen das serielles Sanieren oder gemeinsame Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energien im Quartier. Dort kann ich das auch speichern und verteilen. Wie kann ich Quartiere untereinander vernetzen? Der Rechenzentrum um die Ecke, die Schule um die Ecke und die Wohngebäude weiter. Also wie kann man das vernetzen? Und wie kann ich sozusagen die soziale Kraft der Quartiere dafür nutzen, dass immer mehr Menschen mehr mitmachen beim Klimaschutz? Auch das Thema Fläche kann ich ganz anders adressieren im Quartiersmaßstab. Insofern so ein bisschen größer denken. Und uns loslösen von der reinen individuellen Pflicht zu sanieren und erneuerbare Energien einzubauen, weil das scheitert ja sehr, sehr oft auch an den Kosten oder auch an demografischen Aspekten. Es scheitert auch an den langen Erneuerungszyklen eines Gebäudes. Das wird halt nicht alle 10 Jahre saniert, sondern alle 50, teilweise alle 60 Jahre, wenn ein Haus neu gekauft wird oder wenn der Eigentümer wechselt. Dann ist das ein Momentum, wo man was machen kann und dann ist es auch schnell vorbei. Und dann haben wir das für die nächsten 50 Jahre. Insofern technische Innovation, aber auch soziale Innovationen sind dringend notwendig.
Es hört sich aber zumindest so an, als ob es gute Lösungen gibt, auch Lösungen, die Spaß machen können. Und das war mir wirklich nicht so bewusst. Ich wusste schon, dass der Bausektor ein ganzes richtiges Schwergewicht ist beim Thema Klimawandel, aber dass der letztendlich der maßgebliche Sektor ist. Alle anderen Sachen sind auch wichtig, gar keine Frage. Aber dass man da wirklich jetzt mal massiv ansetzen muss, und zwar in dieser Klarheit. Das war mir vor unserem Gespräch nicht so bewusst. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer was gelernt haben und vor allem auch Hoffnung für die Zukunft weiter behalten, weil nochmal, Sie haben ja ganz, ganz viele Lösungen aufgezeigt, wie wir was machen können, nur wir müssen es halt langsam anpacken. Und im Moment stehen eben im Fokus, steht im Fokus die Energiegewinnung, also Öl, Gas, Kohle weg, Solar und Wind her. Aber das ist eben nur ein kleiner Teilaspekt, wichtig, gar keine Frage, aber wir müssen bei ganz vielen Sachen gleichzeitig anpacken. Also deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Input. Und ja, ich hoffe, dass sich draußen was tut. Also wir, versprochen, ich tue auf jeden Fall was. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.